Ich sehe keine Kinder. Also fällt die Kindergeschichte aus. Also, dann erzähle ich euch von Conor O'Reilly. Der Mann lebte in Irland vor 100 Jahren. Und Irland, ah ja, jetzt kommt ein Kind, noch eins, dann warten wir noch einen Moment. Danke, dass du die Kinder geholt hast. Liebe Kinder, ich erzähle euch von Conor O'Reilly. Er lebte vor 100 Jahren in Irland. Er war sehr arm und eines Tages hat er die große Freude, ein Verwandter von ihm schenkte ihm eine Schiffsfahrkarte, damit er nach Amerika auswandern kann. Nun dachte er, wie mache ich das auf dem Schiff mit dem Essen? Und weil er so arm war, dachte er, am besten ist, wenn ich in meinem Koffer möglichst viel Brot mitnehme. Dann werde ich von Brot leben. So machte er es. Und auf dem Schiff hat er sich dann in den hintersten Winkel verzogen, wo ihn keiner gesehen hat. Er hatte Angst, ein anderer könnte ihn auch um Brot bitten und er dachte, es reicht ja nur für mich. So hat er also jeden Tag sein Brot gegessen. Manchmal hat er sehnsüchtig in den Speisesaal geschaut, wie die sich alle guten Speisen haben schmecken lassen. Am vorletzten Tag, bevor sie ankamen in New York, kam er ins Gespräch mit einem Herrn und sie gewannen guten Kontakt. Und da sagte dieser Herr, darf ich Sie einladen, beim Abendessen bei mir Platz zu nehmen? Und da sagte er, das geht leider nicht, er hat kein Geld, das zu bezahlen. Das sagte der Mann zu ihm. Haben Sie keine Fahrkarte? Doch. Wissen Sie nicht, dass das gesamte Essen mit der Fahrkarte bezahlt ist? Nein, das wusste er nicht. Er hat von Trockenbrot gelebt und hätte es viel besser haben können. Und ihr Kinder, so geht es allen Menschen, die nicht Jesus in ihr Leben einladen, die nicht das Wort Gottes lesen. Wer Jesus nicht hat, geht am wahren Leben vorbei. Wer aber Jesus hat und ihm sein Herz schenkt und sich nach dem Wort Gottes richtet in seinem Leben, der hat ein erfülltes, gesegnetes Leben. Und ich möchte euch Kindern sagen, betet doch jeden Morgen, Herr Jesus, komm in mein Herz und bitte schenke mir deinen Heiligen Geist. Dann wird Jesus in eurem Herzen wohnen und wird euch segnen und führen durch diesen Tag. Und jetzt könnt ihr wieder in eure Kinderstunde geben. Ich habe den Eindruck, ihr habt eine Kinderstunde, ja? Nicht? Also, dann dürft ihr bei uns bleiben. Selbstverständlich, wir freuen uns, wenn ihr da seid. Unser Thema ist jetzt Gehorsam durch Jesus. Der Gehorsam durch Jesus hat einen besonderen Namen. Er heißt Glaubensgehorsam. Und er ist eine Freude. Und warum ist er in meinem eigenen Interesse? Dieser Gehorsam wird erbracht in göttlich-menschlicher Zusammenarbeit. Da ist die Frage, wer tut was? Und wie viel Gehorsam wird von mir erwartet? Als Hudson Taylor, der große China-Missionar, ein alter Herr war, war er eingeladen zu einer Tagung von Theologiestudenten in Frankfurt am Main. Die Studenten fragten ihn, wie können Sie an jedes Bibelwort glauben? Das sagte er zu ihnen, wenn Sie morgen heimreisen wollen, so schlagen Sie das Kursbuch auf und schauen nach, wann der Zug abgeht. Und wenn da steht, morgen früh um 7 Uhr, haben Sie keine weiteren Fragen. Sie sind um 7 Uhr am Bahnhof und steigen ein und fahren nach Hause. Genauso, wie Sie es mit dem Kursbuch machen, habe ich seit 50 Jahren mit der Bibel und ihren Geboten und Verheißungen gemacht. Ich habe ihre Weisungen in einem langen Leben, auch unter Hunderten von Todesgefahren, immer als richtig erlebt. Wenn zum Beispiel in der Bibel steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles Übrige zufallen. So habe ich mich danach gerichtet und bin dabei in keiner kritischen Lebenslage enttäuscht worden. Wenn Sie ebenso handeln, werden Sie dieselben Erfahrungen machen. Wir sprechen jetzt über Gehorsam durch Christus, über Glaubensgehorsam. Was mir als Prediger noch wichtig war, wozu beruft Gott Prediger? In Römer 1, Vers 5 steht für mich hier ein richtungsweisendes Wort. Dort steht, durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir empfangen Gnade und Apostelamt in seinem Namen, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten, unter allen Heiden. Gott beruft also Prediger, damit sie Menschen zum Glaubensgehorsam führen können. Das setzt voraus, dass wir selbst in diesem Glaubensgehorsam leben und auch, dass wir ihn anderen gut erklären können. Das Schlusswort des Römerbriefes geht wieder auf diese Frage ein. In Römer 16, Verse 25 bis 27 steht, auf welche Weise Gott den Glaubensgehorsam bewirken will. Wir lesen dort, dem aber, der euch stärken kann, laut meines Evangeliums und der Predigt von Jesus Christus, durch welche das Geheimnis offenbart ist, das von Anbeginn verschwiegen war, nun aber offenbart ist, auch kundgemacht durch der Propheten Schriften nach Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter den Heiden, dem Gott, der allein weiß ist, sei Ehre durch Jesus Christus von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier wird uns erklärt, dass ein Geheimnis offenbart wurde mit der Absicht Gottes, dadurch den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. An der Stelle wird nicht erklärt, was dieses Geheimnis ist. Das steht in Kolosser 1, Vers 27. Ihnen wollte Gott kundtun, was das sei, der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott will uns in uns den Glaubensgehorsam vollbringen, indem Christus in uns durch den Heiligen Geist lebt. Das Geheimnis ist also Christus in uns. Und Christus in uns führt dazu, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus. Und die Toten in Christus werden auferstehen, die anderen werden nicht auferstehen. Große Verheißungen durch Leben in Christus. An anderer Stelle wird das Leben so beschrieben, damit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle. Das Leben will Jesus jetzt in uns führen und dann in ganz anderer Dimension in Ewigkeit. Welche Empfindungen werden wir haben, wenn wir im Glaubensgehorsam leben? 1. Johannes 5, Vers 3 sagt, seine Gebote sind nicht schwer. Matthäus 11, Vers 30, meine Last ist leicht. Psalm 119, ich habe Freude an deinen Geboten, sie sind mein Schatz, sie sind mir lieber als 1000 Stück Gold und Silber, süßer als Honig, sie sind mir ein Entzücken, ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Wir sehen hier, Glaubensgehorsam ist eine erfreuliche Angelegenheit. Wir brauchen alle einen festen Grund unter unseren Füßen. Der Dichter Matthias Claudius hat gesagt, etwas Festes muss der Mensch haben. Das Feste, das Verlässliche, das ist Gott und seine Ordnung, die er uns geschenkt hat, die uns im Wort Gottes mitgeteilt werden. Wodurch ist Christus in uns? Das haben wir in diesen Tagen besprochen. In Epheser 3, Vers 16, 17, 19, dass er, der Vater, euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet werdet. Hier wird uns gesagt, wir erhalten durch den Heiligen Geist reiche Kraft für den inneren Menschen. Zweitens, durch den Heiligen Geist wohnt Christus in uns im Glauben. Drittens, wir werden dadurch in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Jesus entfaltet seinen Charakter in mir. Und viertens, das führt zu einem Leben in aller Gottesfülle. Christus in uns bedeutet, dass der Gehorsam möglich ist. Ellen White sagt, wenn ein Mensch Christus aufnimmt, empfängt er die Kraft, das Leben Jesu zu leben. Ich wiederhole es. Wenn ein Mensch Christus aufnimmt, empfängt er die Kraft, das Leben Jesu zu leben. Er wohnt dann in uns, wenn wir uns ihm ganz anvertraut haben und den Heiligen Geist empfangen haben, heute Morgen. Ich hoffe, ihr habt heute Morgen um den Heiligen Geist gebetet, entweder weil ihr schon länger es tut oder weil ihr es heute erstmals getan habt. Wenn wir es nicht tun, wenn wir es gehört haben und verstanden haben, dann geht es bald verloren. Wir haben einen wertvollen Zusatzgedanken in Galater 4, 19. Dort steht, mein Lieben, welche ich abermals mit Ängsten gebäre, bis das Christus in euch Gestalt gewinne. wie lange dauert es eigentlich, bis ein Mensch seine Gestalt gewinnt? 16, 17 Jahre, 18 Jahre. Das zeigt uns, auch wenn Christus in unserem Herzen lebt, gibt es einen Wachstumsprozess. Wir wachsen, wenn Christus in unserem Herzen ist. Nun müssen wir feststellen, leider gibt es über den Gehorsam, den von Gott erwarteten Gehorsam, viele Unklarheiten. Als erstes wollen wir feststellen, was Jesus sagt über den Gehorsam. Er sagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Im geistlichen Bereich können wir ohne Jesus nichts tun. Das gilt ganz besonders auch für den Gehorsam im Glaubensleben. Als zweites möchte ich ein Wort von Ellen White wiederholen, das sehr treffend die ganze Situation beschreibt. Derjenige, der versucht, den Himmel zu erreichen durch seine eigenen Werke, indem er das Gesetz hält, versucht eine Unmöglichkeit. Wer aus eigener Kraft gehorchen will, versucht eine Unmöglichkeit. Das Zitat geht weiter. Der Mensch kann nicht gerettet werden ohne Gehorsam. Aber seine Werke sollten nicht von ihm kommen. Christus sollte in ihm wollen und vollbringen, zu seinem Wohlgefallen wirken. Wir haben hier drei wichtige Punkte. Erstens, Gehorsam in eigener Kraft ist eine Unmöglichkeit. Zweitens, Gehorsam ist jedoch eine unabdingbare Forderung Gottes an uns. Wenn Gott diese Forderung aufgeben würde, dann wäre das Chaos perfekt. Auch der Staat, die staatlichen Gesetze, die Verkehrsgesetze sind klare Forderungen des Staates. Der Staat kann diese Gesetze nicht aufgeben, dann würde jeder fahren mit dem Auto, wie er will. Chaos wäre perfekt. Gott muss bestehen darauf, dass die Ordnungen eingehalten werden, damit alle Menschen, alle Wesen in Harmonie, in Freude, in herzlicher Verbindung miteinander leben können. Drittens, unser Gehorsam soll nicht unser Werk sein, das wir aus eigener Kraft vollbringen, sondern wollen und vollbringen soll durch Christus bewirkt werden. Gehen wir zu dem Punkt Unmöglichkeit. Die Bibel sagt, Römer 3, 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke. Es steht hier nicht ohne Glaubenswerke, allein durch den Glauben. Ihr lieben Geschwister, wer nicht vom Heiligen Geist erfüllt ist, ist automatisch aus eigener Kraft gehorsam. Und der Gehorsam aus eigener Kraft, der reicht nicht aus und man nennt ihn gesetzlich. Wer nicht vom Heiligen Geist erfüllt ist, ist automatisch gesetzlich. Gehorsam ist notwendig. Was hat Jesus beim Abschied gesagt? Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Da geht es doch klar um eine Erwartung zum Gehorsam. Jesus erwartet, dass wir gehorsam sein wollen. Und Ellen White sagt in Christi Gleichnisse, alle seine Gaben verspricht uns Gott unter der Bedingung, dass wir ihm gehorchen. Ja, es ist sogar so, dass die Bibel sagt, der Gehorsam ist ein Kennzeichen. Es ist der Gehorsam ist ein Kennzeichen, ob wir Gott kennen. 1. Johannes 2, Verse 3 und 4 sagen, und an dem merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in solchem ist die Wahrheit nicht. Und 1. Johannes 3, 24 sagt, wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Ja, der Gehorsam ist ein Zeichen, ob ich Jesus kenne. Dann ist der Gehorsam das Kennzeichen, ob ich Jesus liebe. 1. Johannes 5, Vers 3, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer, wenn sie durch Jesus im Heiligen Geist in uns erbracht werden. Dann ist der Gehorsam ein Kennzeichen der Übrigen, der Endgemeinde. Offenbarung 12, Vers 17 sagt, die da halten die Gebote Gottes. Offenbarung 14, Vers 12 sagt, hier sind die da halten die Gebote Gottes. Charles Finney, einer der vielleicht der erfolgreichste Erweckungsprediger der Neuzeit, hat gesagt, Erweckung ist ein neuer Anfang des Gehorsams gegenüber Gott. Aber wir wollen auch gleichzeitig festhalten, was unsere Bibelschulbetrachtung gesagt hat am 31. August 2011. Der Gehorsam ist kein Mittel der Erlösung, sondern ein Mittel, das die Folgen und Segnungen der Erlösung im Leben der Erlösten deutlich macht. Es geht um Gehorsam in und durch Christus. Jesus war als Mensch Gott gehorsam. Der Römerbrief sagt in Hebräer, nicht der Römerbrief, der Hebräerbrief, Hebräer 5, Vers 8, so hat er, wiewohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und jetzt kommt ein Satz, der für viele Menschen eine Bombe ist. Hebräer 5, Vers 9. Und da er, Christus, vollendet war, ist er geworden allen, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils. Christus ist nicht der Erlöser der Ungehorsam. Er will die Menschen zur Bekehrung führen, ihnen die Schuld vergeben, seine Gerechtigkeit schenken und dass sie durch seine Kraft dann gehorsam leben zu ihrem eigenen Besten und zum Besten aller anderen. Ja, wir sollen den Weg der Erlösung durch Glauben gehen. Durch Glauben gehorchen. Und nun sagt zu unserem Thema Römer 8, Vers 3 und 4 etwas sehr Wichtiges. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht mehr nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das Gesetz Gottes fordert von uns Gerechtigkeit. Und Jesus ist gekommen, damit diese Anforderung in uns erfüllt wird, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. In denen, die im Heiligen Geist leben, kann Jesus diesen Gehorsam erbringen. Nach dem Geist wandeln meint beständig im Heiligen Geist leben. So wie Paulus von sich selbst sagen konnte, ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und Hesekiel, schon im Alten Testament, hat Gottes offenbart, Hesekiel 36, Vers 27, da sagt Gott, ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott will seinen Geist geben, damit wir gehorsam sein können, damit wir seine Gebote halten. Wenn Christus in uns ist, dann ist der Gehorsam Herzensgehorsam. Der äußerliche Gehorsam ist unzureichend. Ellen White sagt, in Schritte zu Jesus, Weg zu Christus, es ist wahr, man kann sich auch ohne die erneuernde Kraft Christi äußerlich korrekt verhalten. Das Streben nach Einfluss und der Wunsch nach Anerkennung können bewirken, dass man ein gut geordnetes Leben führt. Selbstachtung kann uns dazu führen, den Anschein des Bösen zu vermeiden. Auch ein selbstsüchtiges Herz ist zu großzügigen Taten fähig. An anderer Stelle sagt sie, es kann auch sein, dass wir die Gebote Gottes aus Pflichtgefühl erfüllen wollen oder auch, weil man es von uns erwartet. Das waren meine Worte, Entschuldigung, jetzt kommt erst das Zitat. Wer die Gebote nur aus Pflichtgefühl zu halten versucht, weil man es eben von ihm verlangt, wird nie die Freude erfahren, die der Gehorsam in sich birgt. Denn in Wirklichkeit gehorcht er gar nicht. Solange wir die Forderungen Gottes als eine Last ansehen, weil sie unseren menschlichen Neigungen zuwiderlaufen, so lange führen wir noch kein christliches Leben. Wahrer Gehorsam kommt von innen. Ja, der kommt aus dem Herzen. Wir werden aufgefordert, in 2. Korinther 13, 5, versucht euch selbst, ob ihr im Glauben seid, prüft euch selbst, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es müsste denn sein, dass ihr untüchtig seid. Gott sagt, prüf dich, ob Christus in dir lebt. Wenn nicht, dann bist du untüchtig. Wann ist unser Auto untüchtig? Wann fährt unser Auto nicht? Wenn es kein Benzin hat. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können das Auto schieben oder Benzin beschaffen. Jeder, der nicht im Heiligen Geist lebt, sein Leben gleicht einem Auto, das man schieben muss. Und wer im Heiligen Geist lebt, dem sein Leben gleicht dem Auto, das Kraft durch das Benzin hat, durch den Heiligen Geist. Ja, wir sehen an all diesen Dingen, dass Jesus für unser Leben unersetzlich ist. Und der Heilige Geist will Jesus für uns groß und herrlich machen. In diesem Zusammenhang, dass der Gehorsam eine Folge unserer Bekehrung ist, ist die Frage, wann werden wir denn eigentlich errettet? Das sagt uns Epheser 2, Vers 8 und 9. Der Apostel Paulus schreibt es an die Gemeinde Ephesus: Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf dass sich nicht jemand rühme. Der Apostel Paulus schreibt den Ephesern: Ihr seid gerettet worden. Sie sind also schon gerettet. In dem Moment, in dem ich mein Leben völlig Jesus übergebe, geschieht meine Errettung. Aber dann geht es darum, in ihm zu bleiben. Deswegen sagt Jesus: Bleibt in mir und ich in euch. Und das geschieht beständiges Empfangen seines Geistes und ein Leben der vorbehaltlosen Hingabe an seinen Dienst. Ja, aber wir sollten auch Folgendes beachten: Unsere Errettung, sagt die Bibel, ist auf Hoffnung. Das können wir nachlesen, Römer 8, Vers 24. Wir sind wohl gerettet, doch auf Hoffnung. Ich kann ja Christus wieder aufgeben, nicht wahr? Er hält mich ja nicht zwangsweise fest. Ich kann mich von ihm abwenden. Wir sind errettet, doch auch Hoffnung. Vielleicht sollte ich hier ein Wort einschließen über Heilsgewissheit und Heilssicherheit. Unsere Heilsgewissheit hängt an unserer Beziehung zu Jesus. Und eine Beziehung, die kann man nur von Tag zu Tag haben. Die Beziehung zu meiner Frau, seit sie gestorben ist, ist die Beziehung weg, nicht wahr? Wir können nur Heilsgewissheit haben, wenn wir heute die Beziehung zu Jesus haben. Und Heilsgewissheit meint: Ich weiß, dass ich heute Jesus als mein Heiland habe. Das ist, was Gott uns schenken will und was 1. Johannes 5, Vers 13 sagt: Solches schreibe ich euch, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Aber Heilssicherheit gibt es nicht. Heilssicherheit würde bedeuten: Ich weiß heute, dass ich, wenn ich in 10 Jahren sterbe, gerettet bin. Das kann niemand wissen. Wir können heute es wissen und sollen es heute wissen, und morgen ist auch wieder heute. Also, wir sind gerettet auf Hoffnung, und wenn wir jetzt durch Christus in uns gehorsam sind, ist das eine Folge unserer Errettung und nicht eine Voraussetzung. Der biblische Gehorsam ist nichts anderes als unsere Liebe zu Gott, die zur Tat wird. Und Ellen White sagt: Er macht Freude, ja Entzücken. Ich lese das Zitat: Aller wahre Gehorsam entspringt dem Herzen. Auch bei Christus war er Herzenssache. Wenn wir mit ihm übereinstimmen, wird Christus sich so mit unseren Gedanken und Zielen identifizieren und unsere Herzen und Sinne so mit seinem Willen verschmelzen, dass wir, wenn wir ihm gehorsam sind, unsere eigenen Absichten verwirklichen. Der Wille wird sein höchstes Entzücken darin finden, seinem Beispiel der Hingabe zu folgen. Freude am Gehorsam, Herzensgehorsam. Es muss uns absolut klar sein, dass der Gehorsam in eigener Kraft nicht möglich ist. Ellen White sagt den Patriarchenpropheten über das Volk Israel: Sie hatten weder eine rechte Vorstellung von der Heiligkeit Gottes noch von ihrer großen Sündhaftigkeit und völligen Unfähigkeit, dem Gesetz Gottes aus eigener Kraft zu gehorchen. Das war ein Problem von Israel. Sie meinten, Herr, was du sagst, wollen wir tun. Dazu sind wir in der Lage. Es war ein Irrtum von ihnen. Ich wiederhole nochmal diesen richtungsweisen Satz, den ich vorgelesen hatte, von Ellen White. Derjenige, der versucht, den Himmel zu erreichen durch seine eigenen Werke, indem er das Gesetz hält, versucht eine Unmöglichkeit. Der Mensch kann nicht gerettet werden ohne Gehorsam, aber seine Werke sollten nicht von ihm kommen. Christus sollte in ihm wollen und vollbringen, zu seinem Wohlgefallen wirken. Wie geht jetzt dieser Glaubensgehorsam praktisch vor sich mit Jesus im Herzen? Ich möchte es illustrieren, indem ich erinnere an die Begebenheit bei der Hochzeit zu Kana. Wir kennen sie alle, nicht wahr? Maria erfährt, und sie scheint eine Verwandte gewesen zu sein, sie erfährt, sie haben nicht genug Wein. So geht sie zu Jesus, der wohlgemerkt noch kein einziges Wunder getan hat. Sie geht zu Jesus und sagt ihm, sie haben nicht Wein. Und Jesus merkt, sie hat irgendeine Erwartung an ihn und er lehnt das ab. Er lässt sie nicht eingreifen in seine Erlösungsaufgabe. Aber was macht Maria, als Jesus nicht offen ist dafür? Sagt sie zu den Dienern, was Jesus euch sagt, das tut. Sie hofft, irgendwie wird er noch was tun. Und dieses Marienwort, was Jesus euch sagt, das tut, ich finde, das ist eines der schönsten Lebensmotto, was ein Mensch haben kann. Und ich habe es vielen Menschen empfohlen, speziell katholischen Menschen, die Maria sehr hochhalten. Was Jesus euch sagt, das tut, sagt Maria. Nun, sie hat durch diesen Hinweis in den Dienern Vertrauen zu Jesus aufgebaut. Und als Jesus dann von sich aus den Dienern sagt, geht und macht die Krüge voll Wasser, und sie wissen, Wein fehlt, dann machen sie das. Aufgrund des Vertrauens, das sie in Jesus gefasst hatten, gehen sie und schöpfen das und holen das Wasser. Und als sie kommen mit dem Wasser, sagt Jesus, Sohn, jetzt bringt es dem Speisemeister. Und dann tun sie es. Und dann stellt sich heraus, es ist ein großes Wunder geschehen, aus dem Wasser wurde der köstlichste Traubensaft. Wir wissen, dass Jesus keinen alkoholhaltigen Wein gemacht hat, sondern köstlichen Traubensaft. Das ergibt sich schon daraus, wir wissen, welches Fassungsvermögen die Krüge hatten. Die Krüge hatten ein Fassungsvermögen von 600 Liter. Und der Speisemeister sagt, du hast den guten Wein bis zum Schluss behalten, nachdem die schon trunken sind. Er meint nicht betrunken, sondern dass sie satt getrunken sind. Wenn sie vorher schon Alkohol getrunken hätten, wären sie betrunken gewesen. Und wenn jetzt noch 600 Liter dazukommen, wären sie betrunken worden, mindestens ein Teil von ihnen, dann hätte Jesus ein Chaos angerichtet. Jesus hat keinen alkoholhaltigen Wein gemacht. Das würde im Gegensatz zu dem stehen, was er uns der Bibel sagt, sieh nicht an den Wein. Ja, aber zurück. Wir haben hier drei Schritte. Erstens, Maria baut Vertrauen zu Jesus auf in den Dienern. Zweitens, aufgrund dieses Vertrauens tun sie, was er gesagt hat. Und Jesus tut dann das Gehorsamswunder allein. An der Verwandlung von Wasser in Wein hat niemand Anteil gehabt außer Jesus. Merken wir uns diese Schritte. Es geht darum, Vertrauen zu Jesus zu haben, in diesem Vertrauen die Schritte zu tun, die uns möglich sind, unser Vertrauen sichtbar zu machen, nicht auf dem Sofa sitzen zu bleiben, sondern das Vertrauen praktisch zu bekunden. Und wenn wir das tun, dann tut Jesus dieses Gehorsamswunder in uns und für uns. Es geht um göttlich-menschliche Zusammenarbeit. E.G. Weitz sagt, Gott hat geplant, dass seine göttliche Macht mit menschlichem Bemühen kooperieren soll. Es geht um göttlich-menschliche Zusammenarbeit. Die Frage ist nun, welchen Anteil hat der Mensch, welchen Anteil hat Jesus in uns? Erstens, es geht um unser Vertrauen zu Jesus, der in uns Wollen und Vollbringen bewirkt. Er schafft in uns eine Atmosphäre des Wollens. Wir wissen, was zu tun ist, aber Jesus wartet jetzt auf unsere Entscheidung. Der zweite Punkt ist, es ist unsere Aufgabe, die Entscheidung für den Willen Gottes zu treffen. Da Gott unsere Persönlichkeit total respektiert, handelt er nicht ohne unsere Zustimmung. Er kann erst eingreifen, wenn wir zugestimmt haben. Drittens, es ist unsere Aufgabe, unsere getroffene Entscheidung zu Jesus auch sichtbar zu machen in den Gehorsamsschritten, die in unserem Bereich liegen. Diese Gehorsamsschritte können in ihrem Umfang sehr unterschiedlich sein. Wir werden nachher noch einige kurze Beispiele betrachten. Viertens, den entscheidenden Teil tut Jesus allein. Er vollbringt das Gehorsamswunder. Und in unserem vorbereitenden Teil unterstützt er uns noch, wenn er durch seinen Gottesgeist in uns lebt. Mein Anteil geschieht dann in der Kraft Gottes, wenn Jesus in meinem Herzen ist. Es gibt unter uns unterschiedliche Auffassungen. Es gibt Geschwister und andere Menschen, die meinen, Gott tut alles allein. Wenn wir nur das Wunder, das direkte Wunder ansehen, ist das richtig. Aber ich meine, wir sollten auch das Gottvertrauen und die vorbereitenden Schritte mit hier einbeziehen, denn wenn das nicht geschieht, geschieht das andere auch nicht. Und so denke ich, ist die richtige Sicht, der Gehorsam wird in göttlich-menschlicher Zusammenarbeit gebracht. Im Leben Jesu steht, die größte Verführung des menschlichen Geistes zur Zeit Jesu bestand darin, dass die bloße Zustimmung zur Wahrheit Gerechtigkeit bewirkt. Gott erwartet nicht, dass wir passiv seinen Willen über uns ergehen lassen. Er erwartet, dass wir reaktiv sind, dass wir auf sein Handeln, sein Aufruf, dass wir hier ihm entgegenkommen und etwas unternehmen. Es geht darum, in den vorbereitenden Schritten die Mittel zu gebrauchen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Ellen White sagt, lasst niemanden den Gedanken vertreten, dass der Mensch wenig oder gar nichts mit dem großen Werk des Überwindens zu tun hat. Denn Gott tut nichts für den Menschen ohne dessen Mitarbeit. Von Anfang bis Ende soll der Mensch mit Gott zusammenarbeiten. Das Zusammenwirken mit Christus bedeutet den Sieg. Lass niemals den Eindruck entstehen, der Mensch habe nur eine geringe oder gar keine Aufgabe. Lehre die Menschen vielmehr, mit Gott zusammenzuarbeiten, damit sie zu erfolgreichen Überwindern werden. Wenn wir unsere Entscheidung getroffen haben und die vorbereitenden Schritte, dann wird Gott handeln. Ein gutes Beispiel für göttlich-menschliche Zusammenarbeit haben wir in der Schlacht von den Amalekitern gegen Israel. Mose stand auf dem Berg und hat gebetet. Josua hat in der Ebene mit den Truppen gegen die Amalekiter gekämpft. Gott hat an dieser Stelle den Vorhang zurückgezogen. Und diese Begebenheit, die wir gerade besprechen, ist die erste Begebenheit in der Bibel, wo Gott sagt, schreib das auf. Und was geschah da? Wenn Mose betete, siegten die israelitischen Truppen. Wenn Mose die Hände zu schwer waren, siegten die Amalekiter. Mose hat dann Gebetsunterstützung bekommen durch Hur und Aaron. Die haben einen Stein hingerollt, auf den Mose sich setzen konnte, und haben von beiden Seiten seine Hände unterstützt, dass Mose ununterbrochen beten konnte. Und da hat Gott den Sieg geschenkt. Merken wir, wie die Zusammenarbeit ist. Wenn wir mit Gott verbunden sind, dann greift er ein, dann handelt er. Nun, das unterschiedliche Maß in den Gehorsamschritten. Zum Beispiel Maria, ihr sagt der Engel Gabriel, der Heilige Geist wird über dich kommen und dann wirst du ein Kind gebären, einen Jungen. Was konnte Maria tun? Sie hat alles getan, was sie tun konnte. Sie konnte zustimmen. Und außer der Zustimmung konnte sie nichts machen. Alles andere war Gottes Sache. Die 10 Aussätzigen, die haben bereits Jesus vertraut. Sie kommen zu ihm und sagen, Meister, mach uns gesund. Erbarme dich unser. Und Jesus sagt ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, dass sie hingingen, wurden sie rein. Wurden sie rein durchs Gehen? Sind sie gesund geworden durch die Wanderung? Nein, sie sind gesund geworden, weil sie die vorbereitenden Schritte getan haben. Dann hat Jesus das Wunder getan. Denken wir an Naaman. Der Prophet sagt im Namen Gottes zu ihm, tauch dich 7-mal im Jordan unter, dann wirst du gesund. Nach guten Zureden seiner Diener macht er es und kommt nach dem 7. Mal geheilt aus dem Wasser. Hat ihn das Wasser geheilt? Nein, es waren die vorbereitenden Schritte nach dem Willen Gottes, die er getan hat. In der Nähe von Bad Aibling hat nach dem Krieg ein Ehepaar gelebt, Rudi und Anne-Maria Hirschmann. Ihre Ehe war folgendermaßen zustande gekommen. Während des Zweiten Weltkrieges hat die deutsche Regierung aufgerufen, dass junge Frauen an einen unbekannten Soldaten einen Brief schreiben. Und Mariana, eine Hitlerjugendführerin, schrieb also einen Brief an einen unbekannten Soldaten und der geriet in die Hände eines U-Boot-Offiziers. Der hat im Urlaub sie dann aufgesucht und nach dem Krieg haben die beiden geheiratet und waren in der Nähe von Bad Aibling. Und zu dem Zeitpunkt, den ich jetzt vorbringe, sie lebten vom Gehalt von Mariana, sie war Lehrerin auf einem Dorf. Und sie waren beide Adventisten geworden durch einen Mann vom Dorf. Und Rudi fuhr seit Wochen jeden Tag nach München, um eine Stelle zu finden. Er hatte keine Arbeit. Jetzt war Mariana noch krank geworden. Sie war schwanger, war krank geworden und musste ihre Stelle aufgeben. Und eines Tages stellen sie fest, sie hatten nur noch 6 Mark. Außerdem hatten sie einen Umschlag, den 10. zurückgelegt. Und da sagt die Mariana zu Rudi: Rudi, wenn unser Geld alle ist, werden wir versucht sein, von Gottes Geld zu nehmen. So wird es das Beste sein, wenn wir es nicht im Haus behalten. Wenn du mit dem Morgenzug nach München fährst, nimm es mit und bring es der Schatzmeisterin der Vereinigung. So geschah es. Er fuhr zur Vereinigung. Die Schatzmeisterin fragte ihn: Wie geht's euch? Und er erzählte es, dass er seit Wochen Arbeit sucht, unter anderem. Da sagt sie: Wart mal einen Moment. Sie telefoniert, schreibt ihm eine Adresse auf und sagt ihm: Geh zur Firma Bogner und melde dich dort bei Herrn Prokurist Bauer. Eine halbe Stunde nach diesem Telefonat war Rudi Hirschmann bei der Firma Bogner eingestellt. Der Herr Bauer, der Prokurist, er war der Mann einer Glaubensschwester, war aber nicht in der Gemeinde. Er hat mit dem Rudi Hirschmann, dass der sabbats nicht gearbeitet hat. Erst war er wütend, aber er hat so viel Erfahrungen erlebt, wie Gott eingegriffen hat für den Herrn Hirschmann, dass sich Bruder Herr Bauer auch entschieden hat, Adventist zu werden. Ich hatte ihn als Glied in der Gemeinde, als ich Prediger in München war. Ja, was war hier geschehen? Die beiden haben Gott vertraut. Sie haben Vertrauen zu Gott, obwohl sie nur noch 6 Mark hatten, den 10. abgegeben. Und in diesem Moment tut Gott das Wunder. Halbe Stunde später hat er eine Stelle. Auf der Insel Guam im Pazifik gibt es ein adventistisches Ehepaar. Sie sind Inhaber eines Touristikunternehmens. Und als sie die Wahrheit kennengelernt haben, hat sich die Frau zur Taufe entschieden. Aber der Mann konnte es nicht über sich bringen, die Entscheidung zu treffen, denn der Samstag war der Hauptgeschäftstag des Touristikunternehmens. Nach einem Jahr, nach einem Gespräch mit Bruder Louis Torres, hat er seine Entscheidung getroffen. Er teilte allen Hotels mit, dass sie ab dann und dann samstags nicht mehr arbeiten. Die sagten alle: Das tut uns leid. Da müssen wir unseren Gästen die Konkurrenz empfehlen. Er sagte es seinen Mitarbeitern. Die sahen es als Todesurteil an, dass sie ihre Stelle verlieren werden. Es wurde dem größten Reiseunternehmen in Japan mitgeteilt, die meisten Kunden ihnen schickten. Da gab es ein Gespräch in Japan mit diesen Leuten. Und der Verhandlungsführer, nachdem erklärt wurde, warum am Samstag geschlossen wurde, sagt der Verhandlungsführer: Ich kann das allein nicht entscheiden, bitte warten Sie etwas. Und er spricht mit seinen Kollegen in der Geschäftsleitung das durch. Und dann kommt er zurück und sagt: Wir haben uns entschlossen, trotzdem bei Ihnen zu bleiben. Wir haben es in den letzten Jahren nur noch mit Leuten zu tun, denen geht es ums Geld. Sie sind der Erste, der nach Grundsätzen handelt. Das hat natürlich Gott ihnen ins Herz gegeben. Nun kam der erste Sabbat, an dem das Touristikunternehmen geschlossen war. Unser Bruder schreibt: Ich erinnere mich noch an den ersten geschlossenen Sabbat. Wir hatten unser Telefon am Freitagabend für die zu erwartenden Reservierungen für Sonntag auf den automatischen Anrufbeantworter umgestellt. An diesem ersten arbeitsfreien Samstag änderte sich jedoch ganz unerwartet das Wetter und es regnete den ganzen Tag in Strömen. Abends stellten wir fest, dass der Anrufbeantworter voll war mit Buchungen für den Sonntag. Über die nächsten 6 Monate hinweg verhielt sich das Wetter immer nach dem gleichen Muster. Schönes Wetter freitags, fürchterlicher Regen am Sabbat und schönes Wetter an Sonntagen. Gott sorgte für uns. Unser Bruder hat Gott vertraut, hat die Entscheidung getroffen, die vorbereitenden Schritte gemacht, die er tun konnte. Das Wunder hat Gott getan. Kein Mensch konnte 6 Wochen lang das Wetter so gestalten. Ja, lasst auch uns daran denken, was Ellen White gesagt hat. Indem der Wille des Menschen mit dem Willen Gottes zusammenarbeitet, vermag er alles. Alles, was auf Gottes Befehl getan werden soll, kann auch in seiner Kraft getan werden. Alle seine Gebote sind auch Befähigungen. Auf dem Gehorsam liegt großer Segen. Und ich möchte noch einen Punkt vorbringen. Unser Gehorsam ist in unserem ureigenen Interesse. Gott hat in seiner Liebe, in seiner Allwissenheit und in seinem großen Können alle Verhältnisse zum Besten aller Geschöpfe festgelegt. Und wenn wir ihm gehorchen, dann tun wir das, was für unser Leben am besten ist. Gott hat das klar beim Auszug aus Ägypten dem Volk Israel mit folgenden Worten gesagt, in Jeremia 7, Vers 23. Lasst uns aufschlagen. Jeremia 7, 23. Gehorcht meinem Wort, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Wandelt ganz auf dem Wege, den ich euch gebiete, auf dass es euch wohlgehe. Gott will unseren Gehorsam, dass es uns wohlgeht. Das ist sein Ziel und dass alle untereinander in Harmonie miteinander leben können. Das bedeutet, dass der Gehorsam die logische Folge meines Gottvertrauens und meiner Hingabe ist und dass ich auch weiß, der Gehorsam ist gut für mich. Wie war das bei der ehernen Schlange, wenn die, die von den Giftschlangen gebissen waren, sie waren nun Todeskandidaten. Gott sagt, Mose, richte eine eherne Schlange auf und sagt dem Volk, wenn sie auf die Schlange schauen, dann werden sie geheilt. Gegen jede Vernunft auf ein Stück Eisen zu schauen, dann werde ich geheilt. Ja, aber wer hingeschaut hat, wurde geheilt. Und wer nicht hingeschaut hat, ist gestorben. War der Gehorsam in ihrem Interesse? Ich denke ja. Der Mann, der die meisten umfangreichsten vorbereiteten Schritte erbracht hat, war Noah. Noah hat 120 Jahre gebaut gepredigt. Ein Holzingenieur in Karlsruhe hat ausgerechnet, Noah hat für 5 Millionen Euro Holz verbaut. Und wir wissen, Noah war pleite, als die Arche fertig war. Hat er noch irgendwas anderes gebraucht, außer der Arche? Nein. Die Menschen, die ihn als Narren angesehen haben, der sein ganzes Vermögen in ein unsinniges Projekt steckt, sie haben alles verloren und ihr Leben dazu. War der Gehorsam in Noahs Interesse ganz klar. Heute dominiert die verkehrte Auffassung, dass Gott uns einschränken will durch die Gebote. In Wirklichkeit sind die Gebote Gottes Segensgesetze. Und Gehorsam ist einfach die Haltung, durch die wir Gottes Weisheit und Kraft in unsere Angelegenheiten bringen können. Und weil Jesus diesen entscheidenden Teil des Gehorsams erbringt, bedeutet es, dass unser Gehorsam eine Gabe ist. Und wenn uns klar wird, dass durch Gehorsam eine Gabe Gottes ist, dann bewahrt es uns vor zwei Irrwegen. Einmal den Irrweg der billigen Gnade. Es gibt ganze Konfessionen, die meinen, sie werden gerettet ohne Gehorsam. Sie denken, man kann nicht gehorsam sein, also ist abgetan, alles erledigt, kann leben, wie ich will. Ich habe Jesus angenommen, alles klar. Ja, die billige Gnade ist ein Irrweg, den Satan uns anbietet. Der zweite Irrweg ist der, dass man versucht, gehorsam zu sein in eigener Kraft. Und jeder, der den Heiligen Geist nicht in seinem Herzen hat, hat dadurch Jesus nicht im Herzen und ist zwangsläufig in einem gesetzlichen Gehorsam, in einem Verdienstcharakter, der ihm nicht ans Ziel bringen kann. Ich denke, uns allen ist klar, es geht darum, uns selbst und unsere Angelegenheiten in Gottes Hände zu legen. Interessant für mich ist Folgendes. Jeder Mensch, ob gläubig oder ungläubig, der in irgendeiner Frage Gott gehorcht, hat einen Segen davon. Ich habe die Geschichte der Autofirma Toyota gelesen. Toyota ist so groß geworden, weil sie eine so gute Ethik hatten. Sie sind keine Christen, aber ihre Ethik hat in vielen Dingen oder fast in allem, was ich erkannt habe, dem Willen Gottes entsprochen. Sie haben ihre Arbeiter gut behandelt. Sie haben geachtet, eine gute Qualität zu produzieren. Sie waren ehrlich, sie waren fleißig, sie waren gewissenhaft. Gott hat das gesegnet. Und wenn ein Mensch, ob gläubig oder ungläubig, Gottes Willen tut, dann hat er den natürlichen Segen. Aber die Gotteskinder, die mit Jesus leben und ihn im Herzen haben, die haben noch dazu den übernatürlichen Segen Gottes, dieses neue Leben hier und in Ewigkeit. Letzte Frage: Wie viel Gehorsam erwartet Gott? Ein bisschen? Viel? In allem? Die ganze Frage erledigt sich von selbst, wenn ich weiß, der Gehorsam wird durch Jesus erbracht. Wie war das, als Jesus Mensch war? Er war dem Vater gehorsam in allen Dingen. Er sagte: Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Und nach Johannes 15, Vers 10 sagt er den Jüngern: Ich habe meines Vaters Gebote gehalten. Ja, und wohin führt das alles, wenn wir mit Gott leben, wenn der Heilige Geist und Jesus in uns sind, wenn wir durch ihn gehorsam sind? Ich schließe mit dem Leben des Apostels Johannes. Im Weg zu Christus steht über ihn: Von Tag zu Tag wurde sein Herz näher zu Christus gezogen, bis er zuletzt in der Liebe zu seinem Meister das eigene Ich verlor. Seine anmaßende und ehrgeizige Gemütsart verschwand. Der erneuernde Einfluss des Heiligen Geistes gab ihm ein neues Herz. Die Macht der Liebe Christi bildete seine Naturanlagen gänzlich um. Dies ist das Ergebnis der Gemeinschaft mit Jesus. Wohnt Christus in unserem Innern, dann tritt auch eine gänzliche Veränderung unseres Wesens ein. Der Geist Jesu Christi und seine Liebe erweichen das Herz, demütigen uns und erheben unsere Gedanken und Wünsche in den Himmel und zu Gott. Gott schenke, dass auch unser Leben durch Christus in uns im Heiligen Geist, dass auch unser Leben völlig verändert wird zur Ehre Gottes und zu unserer eigenen Freude. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du durch deinen Gottesgeist unsere Herzen angerührt hast. Und wir danken dir, dass du für uns ein solch wertvolles Leben bereitet hast. Bitte vergib uns, dass wir vieles versäumt haben, teils durch Unwissenheit, vielleicht auch teilweise durch Gleichgültigkeit oder weil wir andere Interessen vorgezogen haben. Bitte vergib uns und schenk uns allen, von Herzen dir zu folgen, in der Kraft deines Heiligen Geistes, jeden Tag dein Geist im Glauben zu beanspruchen und zu empfangen, mit dir im Herzen zu leben, der du in uns den Gehorsam erbringst, zu deiner Ehre, zu unserer Freude und zum Segen unseres Lebens. Vater, sei mit jedem Einzelnen von uns und schenke du, dass wir diese Entscheidung, die wir jetzt bekunden, dass wir sie mit deiner Hilfe umsetzen von Tag zu Tag und dass unsere Morgenandacht der entscheidende Punkt wird, an dem wir uns dir weihen und deinen Heiligen Geist empfangen. Ich bitte dich, sei mit der Gemeinde Bielefeld, so auch mit allen Geschwistern, die von auswärts hier sind. Segne uns, erwecke dein ganzes Volk und komme du bald, Herr Jesus. Hab Lob und Dank dafür. Amen.